Ja, wahrscheinlich war ich eine Quotenfrau. So what? Du musst dich da drin beweisen. Das ist der Unterschied.
Katrin leitete als erste Seniorpartnerin von McKinsey das Berliner Office, wechselte dann zur Bundeswehr und führte dort erstmalig die Strategien zur Digitalisierung unter Angela Merkel in Deutschland ein. Ich wollte von ihr wissen, was hat sie aus der Zeit damals als Beraterin gelernt? Wie war es, im Verteidigungsministerium zu arbeiten? Und wie blickt sie heute auf die Welt, auf die Bedrohungslage durch Russland, China und die Amerikaner?
In einer Welt, wo KI eine solche Rolle spielt, wo wir überhaupt Fake News, wo wir überhaupt nicht mehr genau wissen, was ist echt, was ist nicht. Ich glaube, dass Vertrauen eine Kernkompetenz darstellen wird. Digitalisierung, wir haben es versucht. Kann man sagen, haben wir als Digitalrat mitversagt? Ja, wahrscheinlich.
Was unterscheidet die Top 1% Consultants von McKinsey zu den Top 10, Top 20?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat ganz viel...
Katrin, vor 35 Jahren saßt du in Aachen an der Uni...
Das ist schon lange her, danke, dass du es erwähnst.
Auch wenn du dich daran erinnerst. Heute bist du, also was hättest du damals deinem 18-jährigen Ich gesagt? Hättest du der gesagt so, wow, du bist heute Aufsichtsratsvorsitzende bei DHL, du warst im Verteidigungsministerium.
Ich glaube, mein 18-jähriges Ich wusste überhaupt nicht, was ein Aufsichtsratsvorsitzende ist. Insofern schwierig. Ja, ich glaube, ich hätte der gesagt, du, it's gonna be fine. Ich glaube, ein bisschen weniger Nervosität und ein bisschen weniger Drang hätte nicht geschadet.
Weil wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, und wir wollen ihn gleich mal so ein bisschen durchgehen und verstehen, dann liest sich das ja schon wie sehr geplant, sehr stringent. Von daher ist auch so ein bisschen meine Frage gewesen in der Vorbereitung. Wenn ich mir das angucke, glaubst du, Karrieren sind planbar?
Vielleicht, möglicherweise, keine Ahnung. Also ich habe meine nicht geplant. Also ich bin durch absoluten Zufall bei McKinsey gelandet. Also wirklich absoluten Zufall. Und dass ich im Verteidigungsministerium eine Station machen dürfte, das war definitiv nicht geplant. So, und dass ich dann eine Aufsichtsratskarriere anstreben würde, das war auch nicht, das hat sich entwickelt. Also insofern, meine Karriere habe ich nicht geplant, nein.
Ich habe mir vorgenommen, wir wollen heute drei Dinge von dir lernen in der nächsten Stunde. Auf der einen Seite finde ich es super spannend, nochmal von dir zu erfahren, wie ist es eigentlich zwischen diesen Welten zu wechseln? Mhm. Also du hast es eben angesprochen, du warst Seniorpartnerin bei McKinsey, hast das Berlin-Office geleitet, bist dann mit Ursula von der Leyen ins Verteidigungsministerium gewechselt und du hast es eben gesagt, du bist jetzt in diversen Aufsichtsräten von amerikanischen Cloudflare-Tech-Unternehmen bis hin zu Immobilien. DHL, einer der weltweit größten Logistiker. Also ich glaube, da ist eine Fülle von Erfahrungen, Perspektiven. Das zweite ist, wie triffst du in diesem Umfeld, wie hast du in der Vergangenheit auch Entscheidungen getroffen? Was für Frameworks hast du gelernt und lebst du auch immer noch? Und das dritte Thema ist so ein bisschen, ich glaube, uns interessiert alle, wo steht gerade Deutschland? Also ich weiß, es ist eine Riesenfrage, aber ich glaube trotzdem mal zu schauen, wo stehen wir, was das ganze Thema Cybersecurity angeht, Digitalisierung, KI, Bildung ist auch ein großes Thema. Also von daher, ich glaube, wir haben viele Themen.
Okay, dann reden wir einfach schneller.
Genau, lass uns schnell reden. Lass uns aber zuallererst nochmal an den Anfang deines Lebens springen. Erzähl uns nochmal kurz, wo kommst du her? Du bist in Mainz geboren, wie bist du aufgewachsen? Warst du immer schon diejenige, die wusste, wohin es geht? Oder?
Ja, du hast gesagt, ich bin in Mainz aufgewachsen, also insofern eine kleinere Stadt, 250.000 Menschen leben da. Ich habe noch einen Bruder und bin mit meinen Eltern aufgewachsen. Ich komme, also beide meine Eltern haben beide studiert. Mein Vater hat auch Physik studiert und ich glaube, ich habe seine Promotion geschrieben, weil er hat dann angefangen zu arbeiten im Familienbetrieb und er ist, glaube ich, derjenige gewesen, der die Promotion hätte schreiben sollen. Vielleicht wäre er irgendwann Professor geworden, aber so hat das Leben damals nicht gespielt. So, und insofern bin dort zur Schule gegangen und habe tatsächlich lange Zeit zwei Leidenschaften gehabt. Und das eine war schon auch immer Physik. Ich hatte ein kleines Labor im Keller, so ich habe viel experimentiert. Ich wollte immer irgendwie, ich war neugierig, ich wollte verstehen, wie Sachen funktionieren. Ich habe aber auch Theater gespielt schon an der Schule. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne, sehr tolle Schule, das Theresianum in Mainz. Und da hatten wir eine tolle Theatergruppe und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte schon so beides war irgendwie da. Es hat sich auch so ein bisschen durchgezogen durch mein Leben.
Und hast du dann, weil du es ihm gesagt hast, ich habe wahrscheinlich die Promotion für meinen Vater geschrieben, die er hätte schreiben sollen. Also war das dann auch der Grund, Physik zu studieren, um, man kennt es ja selber so ein bisschen, auch um die Eltern erstmal glücklich zu machen und zu beruhigen?
Ah, nein, das war es gar nicht. Ich habe auch lange hin und her überlegt, was ich eigentlich studieren soll. Und irgendwie hat dann die Physik gewonnen und das hat vielleicht was damit zu tun, das ist eine kleine Anekdote am Rande. Unsere Schule, ich hätte es ja schon gesagt, die war ganz gut ausgestattet und wir konnten in der Physik ein Doppelspaltexperiment machen. Und das bedeutet, dass man sehen konnte, dass Licht zwei Eigenschaften hat. Es ist eine Welle, es ist aber auch ein Teilchen. Und das war für mich dieser Dualismus. Ich möchte das verstehen. Ich möchte verstehen, wo das herkommt. Und diese Neugierde hat mich in die Physik gebracht, weil wirklich so ein bisschen im faustischen Sinne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich weiß gar nicht, mein Vater hatte, glaube ich, damals gesagt, nee, mach das nicht, ist viel zu theoretisch für dich. Aber ja, ich hab's geliebt.
Und ich habe in einem Podcast gehört, das fand ich super interessant, du hast dann Physik studiert, du hast erst in Bochum.
Aachen und dann Bochum promoviert.
Genau, so rum. Dann warst du durch mit dem Studium und correct me if I'm wrong, aber ich habe das so wahrgenommen, dass du gesagt hast, dein Berufseinstieg war gar nicht so einfach, beziehungsweise du hast erst eine Absage von Siemens bekommen, weil du zu schlau warst.
Das haben sie nicht gesagt. Sie haben nur
das gesagt, hast du gesagt.
Nein, sie haben gesagt overqualified.
Ja.
Das heißt ja nur erstmal, ob man schlau ist oder nicht, aber zumindest zu viele Qualifikationen. Die haben mich nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen, da war ich schwer frustriert, muss ich sagen.
Und die Frage ist so ein bisschen, siehst du die Parallele zu heute? Also heute, damals warst du overqualified und wir haben gestern schon so ein bisschen darüber gesprochen. Heute stehen wir oder eine Generation vor der Frage, nach dem Studium oder im Job, nimmt KI meinen zukünftigen Job oder meinen aktuellen Job? Weil der Jobmarkt hat sich gerade so ein bisschen gewandelt.
Ja, das ist unglaublich interessant, dass du es sagst, weil ich habe mich noch nicht drüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich ist, je nachdem, wie weit man weggeht von der Betrachtung, kann man da eine gute Parallele finden. Denn wir hatten jetzt ja zig Jahre, also du hast ja dankenswerterweise auf die 30 plus hingewiesen, in denen, glaube ich, junge Leute, wenn sie gut qualifiziert waren, wenn sie gut aus dem Studium rausgekommen sind, eigentlich alle Türen offen hatten, und zwar weltweit. Und ich glaube, sowohl das weltweit als auch alle Türen offen, das verändert sich gerade. Es ist, glaube ich, noch schwer abzuschätzen, wie stark, haben wir gestern ja darüber diskutiert, es gibt manche Firmen, die sagen, jetzt erst recht, weil viele Junge sind da, ich kann die gut bekommen. Und andere Firmen, die sagen, nee, KI, wir nehmen die Eingangsstufe raus. Aber definitiv ist es nicht mehr so einfach. Und ich bekomme es mit, auch aus dem familiären Umfeld, dass Diskussionen da sind. Was sollen wir eigentlich tun? Oder würde es nicht viel mehr machen, auch was Praktischeres zu machen? Was ja lange Zeit war ja so Abi-Studium, der sozusagen angestrebte Bildungsweg. Und es wurde ja immer so ein bisschen das Praktische als das Sekundäre angesehen, was es ja auch gar nicht ist. Wenn man sich anguckt, also heute gute Handwerker zu kriegen, das ist ja Gold wert.
Du musstest sie eben reinlassen.
Ja, ich muss sie eben reinlassen, ja. Heizung ist kalt. So, insofern, aber ich kann mir vorstellen, dass es für junge Leute gerade wirklich schwierig ist, zumal, und das war ja ein bisschen anders in meiner Zeit. In meiner Zeit war es eine Krise, aber irgendwie sind alle davon ausgegangen, die wird irgendwann auch wieder vorbei sein. Und es gab, dann war es halt nicht Siemens, dann habe ich woanders den Einstieg geschafft. Aber es gab noch, also gute Leute hatten da definitiv immer eine Chance. Und ich glaube, jetzt ist die Unsicherheit halt riesengroß. Wie verändert sich die Welt in den nächsten 5 Jahren und dann, oder 3 Jahren? Und das ist, glaube ich, das ist ein bisschen anders als in meiner Zeit.
Und führt diese Unsicherheit gerade dazu, dass eher alle on hold sind? Weil ich hab mich letztens mit dem CEO von KfW Capital unterhalten. Und er hat gesagt, durch diese Unsicherheit die letzten 3 Jahre und dieses Nichtwachstum wird dieser Investitionsstau immer größer. Und die Frage ist, wird nächstes Jahr der gordische Knoten platzen und alle werden merken, okay, wir müssen eigentlich was tun, oder bewegen wir uns dieser psychologischen Abwärtsspirale und wir sagen alle, machen wir nicht.
Ja, scheint ein kluger Mensch zu sein. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ja, es ist so. Also natürlich, man muss immer differenziert drauf gucken. Also Unternehmen investieren weiter, Ersatzinvestitionen, neue. Aber wir sehen zunehmend, dass Investitionen eben nicht mehr am Standort in Deutschland stattfinden, sondern halt an anderen Standorten. Und ja, wir haben auch ein ganz niedriges, schlechtes Konsumklima gerade in Deutschland. Also wir sind sicher, wir sind seit 3 Jahren stagnieren wir, positiv gesprochen. Und insofern, das ist keine gute Situation. Und das ist auch nicht motivierend. Und natürlich auch für junge Leute schwierig. Soll ich mich direkt ins Ausland orientieren? Soll ich direkt irgendwo anders hingehen? Spanien funktioniert ganz gut, ist ja auch interessant, ist auch wärmer. Es gibt in Lissabon, Portugal passiert ganz, ganz viel, von international noch weiteren nicht-europäischen Märkten ganz zu schweigen. Umgekehrt, solche vielen Möglichkeiten gab es vor 35 Jahren noch nicht so einfach.
Du hast dich dann aber entschieden, zu McKinsey zu gehen. Wie kam es dazu?
Ich habe vorhin ja schon angedeutet, es war absoluter Zufall. Also ich hatte Absagen von den Firmen, in die ich gehen wollte. Und dann hatte ich Angebote von Firmen, wo ich aber nicht einsteigen wollte. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich auf irgendeiner Messe irgendwie mal so eine Visitenkarte von irgendeiner Firma, hieß McKinsey, bekommen und ich fand den Mann so nett. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ob wir noch mal zusammen reden könnten. Und dann haben wir geredet und dann habe ich noch mit jemand anders geredet. Und so kam eins zum anderen. Und dann wollte ich ursprünglich erst ein Praktikum machen. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, Frau Suda, Sie haben jetzt schon promoviert. Also jetzt wollen Sie noch ein Praktikum machen. Ich sage, ja, ich weiß ja gar nicht, ob es mir gefällt. Und dann haben die gesagt, ja, dann kündige halt einfach, wenn es dir nicht gefällt.
Argument.
Lange Rede, kurzer Sinn, 14 Jahre lang, fast 15 war ich da.
Glaubst du, die Leute, die jetzt auch zuhören, muss man nach dem Studium zwangsläufig wissen, was man will?
Nein, ich glaube, das ist auch sehr schwierig. Insbesondere, es gibt ja Leute, die haben es ganz klar, die wollen, was weiß ich, die wollen an Autos schrauben oder die wollen programmieren oder die wollen was mit Sprache machen. Ich glaube, das ist prima, go for it. Und dann bei mir war es auch nicht klar. Im Grunde das, was mich auszeichnet, und da kommt sicher die Physikerin raus, ist, ich löse gerne Probleme. Ich mag es, Systeme zu verstehen. Das ist ja das, was man in der Physik lernt. Also du hast eine Blackbox, siehst einen Input, siehst einen Output und dann in der Mitte, was tut sich da? Und deshalb hatte ich gar keine Vorstellung von Industrien. Und das manchmal gucken Leute auch auf mein Portfolio und sagen, wie passen denn diese Unternehmen zusammen? Und in gewisser Weise gar nicht. Aber überall gibt es Probleme zu lösen und überall spielt immer mehr Digitalisierung, KI, Zukunftstechnologien eine Rolle. Themen, mit denen ich mich wohlfühle. Alle sind irgendwie in regulierten Umfeldern, Themen, die ich verstehe. Viel hat auch mit Geopolitik zu tun, da habe ich mich mit beschäftigt. Und insofern ist das der rote Faden, glaube ich. Und für solche Leute, also ich habe das ja miterlebt, Leute um mich herum, die genau wussten, ich gehe zu McKinsey, ich mache da. Und dann, ich kann denen nur sagen, die so fühlen wie ich, it's okay. Also du musst nicht unbedingt die Passion für eine Industrie haben, wenn es eine funktionale Kompetenz ist, auch gut.
Mhm. Ja, ich glaube, weil wir alle immer, versuchen auch dieses Thema Purpose mal zu dekodieren und ob es das überhaupt gibt oder ob es quasi, wie du sagst, auch, nee, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt so, das ist jetzt nicht die Traumindustrie, aber ich habe halt Lust, Probleme zu lösen, Systeme zu verstehen, mich da reinzufuchsen. Wenn wir sagen, okay, Jobmarkt gerade ist irgendwie schwierig für junge Leute, aber auch für die ältere Generation, würde ich sagen, also auch die steht ja von einem großen Umbruch. Mich interessiert immer die Frage, glaubst du, wir brauchen noch klassische Uni-Abschlüsse? Und welche Rolle spielen Noten, Lebensläufe?
Ja, also eine faszinierende Frage, rauf und runter diskutiert. Ich glaube schon, dass, was man ja in vielen Fächern an der Uni lernt, ist ja eine Art zu denken, zu arbeiten und an Themen ranzugehen. Eine Problemlösungskompetenz zu gewinnen, eine Approach-Kompetenz. So Ingenieure arbeiten ganz anders als Physiker ganz anders arbeiten. Sprachwissenschaftler, Historiker oder Historikerinnen, die Linien verstehen. Ich glaube, dass diese Art der Ausbildung, die wird es immer brauchen. Die Frage ist, braucht es dann dedizierte Abschlüsse? Macht das noch Sinn? Und wie viel Research wird in Zukunft von KI getrieben sein? Da bin ich sehr, sehr unsicher. Ich glaube auch, dass die Art des Schulsystems und auch des Unisystems sicher überdacht gehört. Und das sehen wir auch an anderen Stellen. Wir müssen viel mehr Querschnittskompetenzen reinbringen, Teamkompetenzen reinbringen und so weiter. Und da ist die Veränderungsgeschwindigkeit sicher zu langsam. Ich sehe das an den Schulen. An den Schulen unserer Kinder, nun sind die noch kleiner, aber da spielt KI so gut wie keine Rolle. Da sind sicher auch viele überfordert. Es kommt auch wenig Ausbildung für die. Es redet sich ja so schnell, wie sollen dann auch die ganzen Lehrerinnen und Lehrer dabei bleiben? Aber dass diese Kompetenzen, die Bewertungskompetenzen, dass wir die schulen müssen, den Umgang mit Daten, den Umgang mit sozialen Medien, und das findet viel zu wenig statt. Und unsere älteste Tochter, wenn ich das noch sagen darf, macht gerade ein Auslandsjahr in Kanada. Und da ist das Schulsystem ja ein völlig anderes. Ich kann das jetzt nicht bewerten, ich bin keine Bildungsexpertin. Aber zumindest finde ich viele Ansätze dort gut. Also dass die zum Beispiel, die haben 4 Fächer, die machen sie aber total fokussiert und gehen da ganz weit und ganz tief rein, statt ständig zu springen zwischen verschiedenen Fächern.
Wie gehst du an etwas ran, wenn du etwas Neues lernen willst? Also bist du der Lesefuchs, der dann sagt, okay, ich schnappe jetzt erstmal die Theorie und arbeite mich da durch, kommst du über viele Gespräche?
Ich bin ja ein Myers-Briggs ENTJ, also das heißt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Also bei mir geht ganz viel über Kommunikation. Ich führe ganz viele Gespräche mit ganz unterschiedlichen Perspektiven und dann formiert sich langsam ein Bild. Dazu gehört sicher auch Lesen, ist immer wichtig, Kontexte zu verstehen und so weiter, aber ich rede gerne.
Und wenn wir auf das Thema Bildung schauen, also was sind Dinge, die du noch gerne lernen willst in den nächsten Jahren?
Will gerne unbedingt an den Technologie dranbleiben, Technologiethemen dranbleiben. Das ist ja gar nicht einfach, weil sich das schnell dreht. Also insofern versuche ich da auch immer wieder das Praktisches zu tun, damit ich auch wirklich noch verstehe, wie sich der Tech-Stack entwickelt, wie es wirklich funktioniert. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Und ich versuche, Schritt zu halten mit den geopolitischen Veränderungen. Ich möchte unbedingt auch demnächst mal wieder nach Asien reisen. Die Länder verändern sich wahnsinnig schnell. Das steht definitiv auf meiner Liste. Und zwar wahrscheinlich Japan, China und aber auch Vietnam und Malaysia. Und das ist mir wichtig. Und ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass man vor Ort ist, um es zu verstehen.
Ich glaube auch. Und wir werden nachher nochmal über die Welt sprechen und wie die Welt sich gerade dreht und was auch spannende Orte sind, die man sich vielleicht nochmal anschauen muss.
Ah ja, und ich habe es vergessen zu sagen, ich will noch im nächsten Jahr eine Schwimmwende lernen.
Schwimmwende?
Ich kann nämlich die Wende nicht.
Das heißt, wenn man auf das Ende zuschwimmt zack, ja, und sich wieder
die
abstößt.
Die Rolle, genau.
Okay.
Also das will ich auch noch lernen.
Ja, okay, finde ich gut. Aber ich merke gerade in meinem Freundeskreis, ist Schwimmen gerade auch das Thema, weil sie jetzt alle mit Triathlon und sowas anfangen. Also vielleicht kann ich da auch nochmal ein paar, wenn du nochmal jemanden brauchst, der eine gute Schwimmwende kann. Ja, ich werde gucken, ob ich jemanden finde. Also du bist quasi, wenn wir bei dem Punkt sind, du warst Uni durch, du hast diesen netten Mann angerufen, der dem in Erinnerung geblieben ist, hast gesagt, ich würde kein Praktikum machen. Die haben gesagt, Frau Suda, Sie mit Ihrem Doktortitel, fangen Sie mal richtig bei uns an. Dann hast du aber einen relativ steilen Weg bei McKinsey hingelegt. 10 Jahre hat es gedauert, dann warst du die erste oder zu dem Zeitpunkt die einzige Senior-Partnerin in Deutschland. Du hast das Berliner Office geleitet. Für alle Nicht-Berater, hol uns mal ab, was bedeutet das, so ein Büro-Office oder so ein Office in Berlin zu leiten? Was ist das für ein Umfang? Was sind das für Themen? Was waren deine Spezialisierungen?
Ja, also die Struktur ist so, das Office war damals 250, 300 Leute, also don't count the numbers on me, aber so ungefähr die Größe, ein relativ zweitgrößtes Office, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Im Wesentlichen bist du dafür verantwortlich, erstmal die Rahmenbedingungen, du bist ein Hausmeister, also du musst dafür sorgen, dass es eine gute Location gibt, dass sich alle wohlfühlen, dass sie auch gerne freitags ins Office kommen, das war ja alles vor Covid, lang vor Covid. Und dann bist du verantwortlich für lokales Recruiting, die lokalen Bewertungsprozesse bis zu einer gewissen Seniorität, bis zum Projektleiter. Das heißt, du organisierst Evaluierungen und so weiter. Und ganz viel hat aber damit zu tun, in meinen Augen, weil du hast keine Projektverantwortung in dem Sinne. Das liegt bei den Sektoren. Ganz viel liegt darin, jungen Leuten zu helfen, zu McKinsey zu kommen, anzukommen bei McKinsey, ihre ersten Schritte zu machen, sie zu entwickeln, sie durch das System zu manövrieren, bis sie dann sozusagen eine gewisse Stufe erreicht haben und dann gehen sie sozusagen in die Welt. Also das ist im Grunde die Hauptaufgabe, wenn du ein Büro leitest. Plus, du repräsentierst natürlich McKinsey in Berlin, was dann auch, wir haben auch eine Studie gemacht damals für Wovereit oder mit Wovereit, zum Thema Startup in Berlin. Also was können wir da tun? Also das heißt, du bist auch ein bisschen die Stimme in Berlin von McKinsey.
Aber 10 Jahre, also 10 Jahre McKinsey und dann das Büro zu leiten, ist schon extrem schnell, oder?
Ja.
Wie hast du das geschafft? Also wie bist du gestartet? Wie schafft man das quasi auch in so einer Organisation wie McKinsey? Ist es Sichtbarkeit? Ist es viele Projekte? Wie schafft man das?
McKinsey ist eine Meritocracy und eine der besten, die ich kenne. Was heißt das? Das heißt, dass wirklich Leistung, und Leistung ist sehr klar definiert. Es gibt verschiedene Leadership-Dimensionen, People-Leadership, Firm-Leadership, Client-Leadership. Und die sind sehr, sehr klar definiert, was du wie erreichen musst. Und das ist für Menschen, insbesondere für mich, die gerne, klar, wird ja geleugnet sein, wenn sie sagen, ich war nicht auch ehrgeizig, ich wollte es auch erfüllen, aber ich wollte auch gut sein. Und du kannst dich da frei entfalten, weil es gibt, alle können befördert werden, solange das Wachstum da ist. Das heißt, Ellbogen spielen keine so große Rolle. Das heißt, du kannst einfach gute Arbeit machen. Und das hat mir Freude bereitet. Es waren unfassbar tolle Ressourcen, unglaublich gutes Umfeld. Die Projekte waren spannend. Ich habe viel gelernt. Es war auch anspruchsvoll und es waren natürlich auch viele Stunden dabei. Aber ich konnte das ausleben, was ich am liebsten mache. Probleme lösen und im Gegensatz zur Uni halt in tollen Randbedingungen. Ich weiß nur, als ich den ersten Tag bei McKinsey ankam und dann sagte jemand so, ja, und da hinten kannst du dir dann so Stifte holen. Und ich ging da so rein und dachte, kann ich auch 2 nehmen? Und das, also die guckt mich an und sagt, ja,
kannst auch 3 nehmen.
Kannst auch 3 nehmen. Und natürlich ist das Umfeld ein ganz anderes. Und ja, ich habe es geliebt. Ich habe die Arbeit wirklich, ich habe das wirklich gerne gemacht.
Welche Rolle spielt so ein Umfeld für einen jungen Mensch, gerade in den ersten Berufsjahren?
Ich glaube, dass das elementar wichtig ist. Und ich glaube, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist es auch wirklich schwierig. Weil du musst ja, es ist ja ganz anders als an der Uni oder an der Schule. Und du bist auch abhängig von Leuten und du weißt es ja gar nicht. Du weißt ja gar nicht, was du nicht weißt. Woher auch? Das heißt, du musst dir Mentoren suchen. Du musst dir Kollegen suchen, Kolleginnen suchen, die dich durchtragen. Du brauchst Leute, die dir helfen. Du musst um Hilfe bitten. Du musst lernen, um Hilfe zu bitten. Mhm. Fällt ja ganz vielen ganz schwer. Statt einfach mal zu sagen, kannst du mir helfen? Und ich glaube, das ist etwas, und da sind wir wieder bei der Ausbildung. Und was gerade, das wird an der Uni viel zu wenig vermittelt. Ist ja so hierarchisch, ne? Da klopfst du irgendwie an und das, wenn der Prof mal Zeit hat, also oh, ist schon wirklich
das
toll. Das bedeutet was. So, und ich glaube, Leuten beizubringen, wie man überhaupt im Team arbeitet, wie man mit Hierarchien umgeht und auch mit vernünftigen Hierarchien, das ist, glaube ich, da sind die ersten Berufsjahre elementar wichtig.
Ich habe dich das auch gestern gefragt, wenn du so an deine McKinsey-Zeit dich erinnerst und du hast gesagt, du hättest eigentlich mal ganz gerne so einen Wandkalender gemacht. Was sind so Frameworks, die du bis heute nutzt? Was hast du bei McKinsey gelernt?
Ja, als wir gestern drüber sprachen, habe ich tatsächlich nochmal in meinen alten Blog geguckt und wurde ein bisschen wehmütig. Also ich habe mir eine Sache, ich habe sie extra nochmal aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, sie zu sagen. Ich habe bei McKinsey mal die Trust Equation gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal hattet. Mhm. Und zwar ist das sozusagen, ich weiß, sehr nerdy. Ich bin ja Physikerin. Aber was ist eigentlich Vertrauen? Und die Trust Equation sagt, Vertrauen ist Zuverlässigkeit, deine Taten, ist Glaubwürdigkeit, dein Fachwissen, plus, also jeweils plus Zuverlässigkeit, plus Glaubwürdigkeit, plus Vertrautheit, also deine emotionale Seite, geteilt durch Selbstorientierung. Also sprich, je mehr du auf der eigenen Rechnung machst, desto mehr, ist total egal, was du oben auf dem Nenner machst. Es geht einfach futsch. So, und das fand ich unglaublich interessant, weil das ist so ein Framework, was ich gerne erzähle, weil in einer Welt, wo KI eine solche Rolle spielt, wo wir überhaupt Fake News, wo wir überhaupt nicht mehr genau wissen, was ist echt, was ist nicht, ich glaube, dass Vertrauen eine Kernkompetenz darstellen wird. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Unternehmen, CEO, kommt Fake News, er hat ABCD gemacht. Wenn du ihm vertraust, wenn die Mitarbeiter ihm vertrauen, dann glaubst du das erstmal nicht. Und deshalb wird es darum gehen, Vertrauen aufzubauen. Und das ist unglaublich schwer in diesen Zeiten. Ja. Und deshalb fand ich das nochmal interessant, das nochmal anzugucken. Weil du tatsächlich dran arbeiten kannst und musst, Vertrauen aufzubauen. Und das ist so ein Framework, und das habe ich extra mal mitgebracht, weil natürlich können wir viel über Five Forces sprechen oder Porter oder die ganzen Strategie-Frameworks. Habt ihr sicher auch schon gemacht, aber ich habe die Trust Equation extra nochmal mitgebracht, weil ich Vertrauen eine elementare Eigenschaft finde. Und die gilt, das kann man entweder so aufbauen, weil man intuitiv weiß, wie es ist, oder man kann sich ein bisschen Hilfestellung holen.
Ja, und wie du sagst, es sind diese verschiedenen Variablen. Was, also es war, das erste war?
Zuverlässigkeit, deine Taten. Wenn du sagst, du lieferst, dann liefer.
Ja.
Glaubwürdigkeit, dein Fachwissen, Vertrautheit, deine Emotionalität. Kannst du Connections aufnehmen und das Ganze geteilt durch Selbstorientierung?
Und was bedeutet Selbstorientierung? Hat das was auch mit Selbstbewusstsein zu tun?
Nee, es meint eigentlich Egoismus. Also wenn die Leute merken, du machst es eigentlich auf eigene Rechnung. Also du gehst in ein Interview und dir ist eigentlich, oder in ein Gespräch oder irgendeine Situation. Ja, genau. Und es ist dir eigentlich total egal. Es geht dir nicht um den anderen, es geht dir um dich. Dann zerstörst du alles, was du in den drei anderen Dimensionen im Grunde aufgebaut hast. Das sagt die.
Mhm. Spannend. Weil ich würde dir zustimmen, dass wahrscheinlich Vertrauen die neue Währung wird und sie aber unfassbar, also auch da in den verschiedenen Dimensionen, ne? Also du kannst ja immer change the world, ist irgendwie immer das bigger picture, aber was kannst du in deinem Umfeld tun? Was kannst du mit den fünf Leuten, die dir am nächsten sind? Also wie wirst du da wahrgenommen? Dann ist deine nächste Peer Group, was sind irgendwie deine Kolleginnen und Kollegen? Und dann darüber hinaus, je nachdem, wie viel Sichtbarkeit du ja irgendwie auch erreichen willst.
Genau, deshalb müssen wir, glaube ich, neben individuellem Vertrauen auch über institutionelles Vertrauen nachdenken. Das nennt sich in der Firmensprache Reputationsmanagement. Also wie kann ich eigentlich sozusagen institutionelle Reputation, die kann man auch messen und da kann man auch was für tun. Und ich glaube, dass das, wie du sagst, es wird die neue Währung oder ist es vielleicht schon, oder zumindest eine der neuen Währungen. Ich will es auch nicht zu hoch hängen. Und deshalb lohnt es sich da schon auch nochmal, glaube ich, sich damit zu beschäftigen.
Hast du ein Beispiel, wer es besonders gut macht? Organisation oder Individuum?
Das ist immer schwer zu sagen. Ich werde das ganz oft gefragt im Podcast. Dafür ist meine Sicht einfach nicht breit genug. Und wenn ich jetzt
Gegenfrage, haben Politiker das?
Ja, also ich glaube, wir sehen, und dann da fühle ich mich jetzt wieder wohl, dann kann ich mich wieder auf eine Studie zurückziehen. Also wir sehen, dass Vertrauen in Politik und in staatliche Institutionen, großes Problem, massiv abgenommen hat. Und wem die Leute noch vertrauen, das sind die Unternehmen. Und das ist unglaublich interessant, weil das bedeutet, dass am Arbeitsplatz noch Vertrauensbildung stattfindet und dass dort aber auch ein neuer politischer Raum ist. Weshalb ja zunehmend auch CEOs, Manager auch politische Themen nicht mehr ganz vermeiden können. Es ist ja eine Riesendebatte, sollen sich Unternehmen zu AfD oder Wählen äußern und wie. Aber wenn die Fakten stimmen, und das scheinen sie zu stimmen, dass Vertrauen erodiert in Politiker und in staatliche Institutionen, aber in Unternehmen noch stabil ist, dann ist das ein demokratisch wichtiger Ort.
Und ist es ein Trend, wenn wir dem glauben, dann sehen wir auch schon das Thema Personal Branding. Ich dachte eigentlich, wir sprechen drüber, aber es passt irgendwie ganz gut. Also meinst du deshalb, das ist der Grund, warum jetzt auch viele CEOs und andere Personen in ihre Personal Brands investieren?
Also ich bin Physikerin, ne? Mhm. Also ich bin weit weg von Branding. Und komm, da müsstest du meine Frau einladen. Die hat ja eine sehr erfolgreiche, tolle Jung von Matt Sports Agentur mitgegründet und leitet die kennt sich mit Kommunikation und Personal Branding wirklich aus. Ich tue das nicht. Insofern fällt mir das schwer, mich dazu zu äußern. Ich glaube, das Einzige, was ich immer, das ist aber auch, glaube ich, eine Binse, ist, wenn das Produkt nicht stimmt, kannst du noch so viel Branding machen. Mhm. Das, glaube ich, ist, aber das ist so mein Minimalwissen.
Also, aber dann ist ja die Übertragung quasi, also arbeite erst an dir selber, an deinem Skillset, an deinen Achievements, Zielen, Projekten, die du gemacht hast und dann kümmere dich darum, dass du das Ganze auch im richtigen Rahmen, wie du es findest, zu kommunizieren.
Das würde ich so sehen, aber das ist dünnes Eis für mich.
Ja, aber ich würde wahrscheinlich mitgehen. Ich glaube, es ist viel andersrum. Viele sind gerade ein bisschen lauter und es gibt auch viele Leute da draußen, glaube ich, die denken, was ist das eigentlich alles auf LinkedIn? Also die finden das so ein bisschen verstörend, cringe, was auch immer, weil wenn jeder da irgendwie jeden Tag postet, was er eigentlich alles macht, und es gibt viele Stimmen, die auch hier im Podcast da waren, die sagen, du kannst auch erstmal ein bisschen leise sein für dich und an deinem Portfolio und an deinen Skills arbeiten und dann kannst du irgendwie schauen.
Es ist halt auch die Frage, was willst du eigentlich erreichen? Also willst du ein LinkedIn-Star werden? Gut, dann beschäftige dich damit, ne? Und da ist ja immer wieder erstaunlich, oder Insta, welche Leute da Durchbrüche und damit schon in jungen Jahren irgendwie sehr erfolgreich und auch finanziell sehr erfolgreich sind. Wenn du das willst, dann nein. Aber willst du im Startup oder im Konzern eine Karriere machen, willst du da was beruflich erreichen, dann ist das, glaube ich, einfach wirklich sekundär. Und dann im Zweifelsfall a waste of time.
Ist das so? Weil du brauchst ja intern in großen Organisationen, brauchst ja auch Sichtbarkeit. Also du hast eben darüber gesprochen, es ist ja auch viel Politik in den Unternehmen. Und auch da ist doch häufig die Wahrnehmung noch, die mehr Sichtbarkeit haben, nach innen und nach außen, sind more likely, befördert zu werden?
Da kenne ich jetzt wieder mal keine Studienlage, deshalb weiß ich nicht. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, inwiefern die Unternehmen ein gutes Leistungs- und Performance-Management haben. Und wenn sie das haben, was dann wieder in Richtung Meritocracy geht, dann, glaube ich, setzt du dich über deine Leistung und über deine Achievements durch. Je weniger sie das haben, je mehr Nasenfaktor du hast, wie es dann so schön heißt, ne, desto mehr hängst du vom Vorgesetzten ab. Und dem kann übrigens gefallen oder nicht gefallen, dass du auf LinkedIn, also der kann ja auch sagen, das
ist mir zu laut.
Ist mir zu laut. Mhm. So, und insofern, das bringt mich vielleicht zu einer Sache. Gerade am Anfang, je mehr eine klare Leistungskultur da ist, desto besser für Menschen, die einfach arbeiten wollen und nicht links und rechts Branding und sich damit beschäftigen wollen. Ich glaube, das hilft einfach, danach ein bisschen zu gucken.
Hast du noch ein zweites Framework im Kopf, was aus McKinsey-Zeiten, was du heute noch nutzt oder was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt und eins fand ich auch nochmal ganz gut. Ich habe sogar drei mitgebracht. Aber das eine ist nach oben treten, nach unten buckeln. Da habe ich auch mal einen Blog zugeschrieben. Ich glaube, was ich total wichtig finde, das hat dann was mit Haltung zu tun. Wir waren gerade bei Vertrauen, ne? Und jetzt kommen wir zur Haltung. Und wenn ich so reflektiere, ist ganz lustig, das entspricht mir eigentlich gar nicht. Normalerweise habe ich immer eher so fachlich-sachliche Frameworks. Aber es war mir immer wichtig, wenn ich dann angefangen habe, Teams zu leiten, dass du eben für deine Teams einstehst, dass du auch dort Vertrauen hast, dass du glaubwürdig bist, dass du hinter denen stehst und im Zweifelsfalle lieber einmal mehr dem Team dienen und einmal mehr sozusagen nach unten buckeln, einmal mehr den Leuten helfen, einmal mehr sagen, komm, ich setze mich nochmal mit dir hin und im Zweifelsfall nach oben mal ein bisschen wegschieben und mal ein bisschen drücken. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich total wichtig finde, denn Führung lernst du ja nur beim Doing. Und da fand ich immer ein bisschen Prinzipien zu haben, also zu überlegen, was ist denn wichtig bei Führung? Und dazu gehört für mich im Grunde, dass die Leute sich nach sozusagen deine Mitarbeitenden, die du führst, dass die sich auf dich verlassen können, dass du auch mal hinter ihnen stehst. Das finde ich wahnsinnig wichtig.
Und hast du noch ein drittes dabei?
Ja. Reden hilft, miteinander reden hilft noch viel mehr. Und das ist, glaube ich, insbesondere, und das musst du jetzt sagen, aber ich nehme zunehmend, zumindest auch bei unseren Kindern wahr, dass ganz viel mehr nicht linear kommuniziert wird, per Sprachnachricht oder per Text. Und das ist zunehmend, ich glaube, meine Frau hat auch mal zitiert, dass es dazu sogar eine Studie gibt, dass die direkte Kommunikation abnimmt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zum Hörer zu greifen und dann 100%. die Kommunikation zu führen und dann, das habe ich auch immer gesagt, face the tiger. Und direkt am frühen Morgen machst du das schwierigste Telefonat. Das machst du nicht am Abend, das machst du am Morgen. Das hast du direkt weg und das führst du auch direkt. Da schickst du auch keine E-Mail. So, und ich glaube, dieses Miteinanderreden, dabei entsteht ja auch Neues. So, und auch Schönes. Und nur so kannst du auch die Trust Equation vorwärts bringen.
Also ich, aus meiner Erfahrung, kann es 100% unterstreichen. Also das Dritte, was du gesagt hast, ich bin mit dem Satz meiner Mutter groß geworden, sprechende Menschen kann geholfen werden. So, das
mag
ist,
ich auch.
Damit bin ich groß geworden und bis heute. Und der hat bei mir immer dazu geführt, die Professoren, die Ärzte, die Götter im Kittel, in Weiß und sowas. Ich glaube, dadurch habe ich keine Berührungsängste, weil also mehr als Nein kann ich eh nicht bekommen. Und ich muss fragen.
Hast du völlig recht.
Und ich glaube auch, ich sehe das bei uns im Team, wenn wir irgendwie Verhandlungen mit Lieferanten, Dienstleistern oder was auch immer haben und es gerade irgendwie ein bisschen kritisch ist, sage ich immer im Team, ruft an.
Ja.
Ruf da jetzt an.
Ja.
Es ist viel besser. Du hörst die Zwischentöne nicht. Und jeder von uns hat mal eine WhatsApp falsch gelesen und dachte, hey, was ist das denn jetzt eigentlich?
Absolut.
Und die einen Menschen, also wie viele Menschen funktionieren nur noch über Emojis? Und wie viele Paare kenne ich, wenn da kein Herz abends mitkommt und nur gute Nacht, dann denkst du gleich, okay, wir trennen uns gleich. Wie kann das denn sein? Nein, oh gute Nacht.
So. Das ist auch alles nicht einfacher geworden.
So, aber ich glaube, den Punkt, den du sagst, reden hilft und miteinander reden hilft noch viel mehr.
Ja.
Wie hast du das in die Teams reingegeben? Wie warst du als Chefin? Wie warst du als Leaderin, wenn du sagst, man lernt das erst on the job?
Ja, da musst du natürlich die Teams fragen. Also das weiß ich ja nicht.
Du wurdest ja auch reviewed.
Ja, ich glaube, ich habe versucht, genau das zu tun. Also zum einen halt tatsächlich auch zu reden. Also leading by example ist, glaube ich, total wichtig. Das andere ist, auch darüber zu reden und zu reflektieren. Also weshalb ich halt auch viele von diesen Sprüchen immer verwendet habe und auch diesen Blog damals geschrieben habe, um das sozusagen weiterzureichen. Also die Reflexion darüber, was mache ich eigentlich wie und warum mache ich es und was funktioniert und was nicht. Also sprich, das auch so auf der Metaebene weitergeben. Und ansonsten das, was mir zurückgespiegelt worden ist, ich glaube, ich bin einfach ein sehr authentischer Mensch. Du kannst dich auch sehr drauf verlassen. Also das ist mir alles viel zu kompliziert mit diesem nicht-authentisch sein und so weiter. Mein Gehirn ist dafür nicht gebaut. Also das Metaebene, dann müsste ich auch mich erinnern, was dann, wem ich, wie. Und insofern, ich glaube, die Authentizität hat mir auch immer sehr geholfen beim Führen.
Was hast du oder was siehst du bis heute, was sind die häufigsten Führungsfehler?
Ich wenn ich mal das außen vor lasse, was wir schon besprochen haben, weil da, also Trust gehört ja auch dazu. Wenn du deinem Team sagst, also ich komme, was weiß ich, dann und dann vorbei, dann reviewen wir das oder ich gebe euch bis heute Abend 20 Uhr Feedback und du machst es nicht, ganz schlecht, ne? Also auch das ist ja sozusagen da wichtig. Ich glaube, ein großer Führungsfehler ist, die Schwäche nicht zuzugeben. Und das habe ich gar nicht selber gelernt, sondern das hat mir ein guter Freund und damals auch ein McKinsey-Kollege erzählt. Als diese Phase Junior-Partner ist die stressigste bei McKinsey. Und da bist du überall gesqueezed und es ist eine sehr, sehr anstrengende Phase. Und mir hat damals ein Freund und Kollege gesagt, geh ins Team und sag ihnen, was dein Problem ist. Und das habe ich dann gemacht, das klingt auch so trivial, aber ich bin dann hin und habe gesagt, pass auf, ich weiß gerade links, rechts, oben, unten, ich krieg's gerade nicht gut hin, fühle mich zerrissen hier mit den vielen Aufgaben und dann könnt ihr mir dabei helfen. Kann ich euch hier eins mehr geben? Und natürlich finden es die Teams dann auch toll, weil sie dann Verantwortung bekommen und weil sie dann zeigen können, ja, klar, wir können eins mehr machen. Und wenn du das Vertrauen aufgebaut hast und wenn dann auch die wiederum sagen können, ja, das geht aber nicht, dann auf einmal setzt du neue Kräfte frei. Und ich glaube, es ist absolut wichtig auch zu sagen, hier, ich bin gerade überfordert.
Ja, ist auch eine Stärke und ist auch irgendwie authentisch. Also ich sehe deine Equation, sie geht auf jeden Fall ineinander auf, so im Nachhinein. Ich habe mich gestern Abend die Frage gestellt, was unterscheidet die Top 1% Consultants von McKinsey oder von irgendwo zu den Top 10, Top 20?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat ganz viel mit den Bausteinen der Trust Equation zu tun. Ich glaube, es hat was damit zu tun, eben, dass du wirklich es ernst nimmst, dass die Klienten das Wichtige sind. Nicht der Umsatz, nicht die Marge, sondern die Klienten. Du willst denen helfen, dass sie einen besseren Job machen als Individuum und als Firma. Und dann, glaube ich, die drei Bestandteile. Fachwissen macht halt echt einen Unterschied. Also, you really know something about something. Und es macht einen Unterschied, dass du absolut zuverlässig bist. Und gleichzeitig ohne emotionale Ebene, dann wird es die KI in Zukunft richten. Also vielleicht tut sie es sowieso, aber insofern glaube ich schon, dass diese Bestandteile absolut essentiell sind und ja, so würde ich sagen, das macht's aus.
Spannend. Nach 10 Jahren McKinsey, du hattest dich für das Thema Public Sector auch entschieden, vielleicht hast du noch einen Satz dazu, also wieso entscheidet man sich dafür oder rutscht man da auch rein?
Naja, es war, in gewisser Weise war es logisch, denn ich habe mich ja bei McKinsey vor allem mit Technologiethemen beschäftigt, über den ganzen IT-Stack hinweg, also Telekommunikation, IT, also Compute-Layer nennen wir das heute, dann Abstraktionslayer, erste Virtualisierungsversuche habe ich, habe noch ganz viele da mitgebracht, das weiß man, kennst du alles gar nicht. So, und dann bis hin dann zu Software und Services obendrauf. Und wer ist der größte Nutzer dieses Stacks? Ja, das ist der öffentliche Sektor. Denn der hat ja auch sonst keine Assets. Die haben ja im Grunde nur Daten. Das heißt, also ganz viel Nutzer von Technologie ist der öffentliche Sektor. Und deshalb war es natürlich dann auch dem öffentlichen Sektor zu helfen, insbesondere mit IT-Problemen und Großprojekten. Und so kam der Wechsel, dass ich mich dafür inhaltlich interessiert habe. Und dann kam dazu Berliner Office übernommen. Dann war es irgendwie klar, wo sitzen die öffentlichen Sektor-Klienten? Wesentlichen in Berlin. So, und so kam dann eins zum anderen, da macht es Sinn.
Und dann ruft, dann liegt das Handy da, anonymer Anruf, Ursula von der Leyen, du gehst dann so, ach, Frau von der Leyen.
Ja, genau.
Schönen guten Nachmittag. Ja, Frau Suda.
Nein, so geht's natürlich
nicht. Wie läuft sowas?
Nein, also das ist auch wieder eine Geschichte und das Gute ist, das kann man erzählen, weil die Arbeit für den öffentlichen Sektor ist ja von Steuermitteln bezahlt. Das heißt, da kann man auch drüber reden. McKinsey redet ja sonst nicht über die Klienten. McKinsey hat lange Zeit, und ist auch öffentlich bekannt, die Bundesagentur für Arbeit beraten. So, und jetzt kommt das eine zum anderen. Wer war sozusagen Aufsichtsrat, wenn du willst? Das war das Ministerium, BMAS, das Arbeitsministerium. Wer war damals Arbeitsministerin? Ursula von der Leyen. Und so kam es, dass wir dann auch auf Bitten der Bundesagentur für Arbeit mal in Berlin waren, um zu erklären, was die alles so machen. Und so habe ich Ursula von der Leyen kennengelernt.
Und dann kam der Anruf. Dann habt ihr euch gut verstanden, ihr habt euch irgendwie immer wieder ausgetauscht und dann hat sie gesagt, okay, ich brauche jetzt jemand Neues hier bei mir als Staatssekretärin.
Ja, also es war natürlich viel komplizierter und viel emotionaler, aber ja, im Wesentlichen ist so die Geschichte. Es ist ja eigentlich auf eine Art ganz natürlich, dass Berater und Beraterinnen die Seiten wechseln und zu ihren Klienten und Klientinnen gehen. Und wenn du willst, habe ich es auch so gemacht.
Und war es ein schwerer Abschied für dich nach 14 Jahren McKinsey oder war das dann?
Ich habe den Job geliebt.
Warum bist du gegangen?
Ich habe immer, und das habe ich auch schon öfters erzählt, ich glaube aus zwei Gründen. Das erste war, es ist eine unglaubliche Ehre. Es ist eine unglaubliche Ehre gewesen, an dieser Stelle meinem Land zu dienen. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber ich habe es so empfunden. Und es ist auch eine unglaubliche Chance gewesen. Wann erhältst du schon mal, auch als McKinsey, sozusagen einen Sprung, sofort eine solche Verantwortung? Also es sind viele tausend Mitarbeitende gewesen. Wir haben ein Budget von weit über 20 Milliarden gehabt. Das ist echt groß. So, und wann erhältst du dann schon mal eine Chance, eine so große Organisation zu führen? Und insofern, ich fand, es war Ehre und ich fand, es war Chance.
Und du hast gesagt, also dann kommt man da rein, dann sagt man, okay, ich mache das, dann gibt es wahrscheinlich einen relativ langen Prozess auch. Oder war der relativ kurz?
Na, ich hatte natürlich schon, ich brauchte einiges an Übergabezeit, denn das kam ja alles sehr plötzlich und musste ja auch erstmal dann McKinsey sauber übergeben.
So, und dann steht man da und dann man hat seinen ersten Arbeitstag im Ministerium und sagt, Frau Suda, so, wir müssen jetzt einmal den deutschen Staat digitalisieren oder was auch immer. Wie geht man an solche Milliardenprojekte ran? Wie schafft man es da in kürzester Zeit, sich auch einen Überblick zu verschaffen?
Ja, das ist natürlich, wie jeder neue Job ist schwierig. Punkt. Das sagen alle, das wissen alle. Und deshalb gibt es ja diese berühmten 100 Tage. In der Regel hat man die nicht. So, die, ich glaube, das habe ich auch in einem Podcast von dir gehört. Ne? Also in der Regel hat man keine 100 Tage, aber trotzdem kommt es so ungefähr hin. Ich habe gesagt, die ersten Wochen hatte ich einen Bienenstock im Kopf. Es war Wahnsinn. Weil, also du musst erstmal eine neue Sprache lernen. So, also von Rangbezeichnungen der Soldaten über wie heißen die Waffensysteme, ne? NH90, A400M, das hatte ich alles vorher nicht gehört. Das heißt, du musst erstmal echt pauken. Du musst Sprache pauken. So, dann musst du Strukturen verstehen, dann musst du Teams aufbauen und dann parallel, und das kann ich nur unterstützen, was ihr da besprochen hattet in einem der letzten Podcasts, du musst ab Tag 1 im Grunde Entscheidungen fällen. Das heißt, du musst am Anfang auf hoher Unsicherheit musst du aber entscheiden. Du musst weiter Entscheidungen fällen. Du kannst ja nicht sagen, ja, so 3 Monate passiert jetzt mal gar nichts, bis Frau Suda sich mal sortiert hat. Funktioniert nicht. Das heißt, du musst dir schnell überlegen, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen, wie kann ich ein Team schaffen. Dann musst du dich in ein paar Sachen echt reinknien und das kostet dann auch mal eine Nachtschicht. Und damit du dann da, so gut es eben geht, eine Entscheidung fällt, damit die Organisation auch sieht, oh, die entscheidet. So, und so habe ich es versucht.
Und was waren die ersten Aufgaben? Also du bist ja ins Ministerium für Verteidigung gekommen. Mhm. 2014, da war die Welt noch ein bisschen andere, aber die Krim war, glaube ich, gerade annektiert. Das war
war Krim 1.
So.
Ja, also.
Wie wird man dieses geopolitische Wasser auch geworfen? Also.
Ja, das. Also natürlich, man hat ja vorher auch, also ich habe ja vorher auch Zeitungen gelesen, mich mit Themen beschäftigt. Das heißt, die geopolitischen Themen waren eigentlich klar. Und wenn ich uns alle nochmal zurücknehme in die Zeit. Deutschland war im Wesentlichen in Auslandseinsätzen. Ne, das war ja Afghanistan und so weiter, Kosovo, Mali, wo wir überall waren. Aber mit Krim 1 war klar, wir müssen uns wieder rückbesinnen auf Landes- und Bündnisverteidigung. Wir haben damals diese Wende ausgelöst von zusätzlich wieder stärker. Und das bedeutet einen kompletten Umbau, der militärische Umbau, alles musste komplett umgebaut werden. Das war der erste. Und der zweite, das war die Zeit der Terroranschläge. Das vergisst man immer so ein bisschen. Da war der große Anschlag in Istanbul, da waren die Anschläge in Paris. Also es war die Zeit der Terroranschläge. Und das wiederum bedeutete ja auch eine andere Sicherheitslage. Und Cyber kam gerade auf. Das kam als Bedrohung hinzu. Das heißt, wir hatten eine völlig neue Dimension, in der auf einmal gekämpft wurde, die auch so keine Grenzen kannte und die auch neue Skills brauchte. Und insofern war das schon eine substanziell veränderte Sicherheitslage zu 2010, 2011, 2012. Und das heißt, abgeleitet aus der Sicherheitslage war dann klar, ich war ja Rüstungsstaatssekretärin, das heißt, ich war eben für Ausrüstung verantwortlich. Das heißt, es war klar, wir mussten ableiten, welche Fähigkeiten brauchen wir, um auf die neue Lage zu reagieren, welche Waffensysteme brauchen wir, um diese Fähigkeiten zu erledigen und wie ziehen wir Prozesse ein, um das Ganze zu liefern. Das war im Grunde die Aufgabe.
Wenn man das auf Unternehmen überträgt, wie würde die Rolle in einem Unternehmen, wäre das die CEO?
Ich glaube, das wäre am nächsten dran.
Das heißt, das Parlament beschließt Gesetze, Gesetzesentwürfe.
Ja, das ist im Entschuldigung, ich wollte dich nicht.
Nee, aber erklär mal, also wie ist diese Funktionskette? Weil ich glaube auch das, du hast eben am Anfang gesagt, als du in 18 der Uni warst, wusstest du nicht, was eine Aufsichtsrätin ist. Ich glaube auch viele wissen nicht, was eine Staatssekretärin ist.
Ja, also Ministerien, wenn man sie vergleicht, und das hinkt immer ein bisschen, aber trotzdem, ich mache es jetzt einfach. Die Ministerin ist eine Mischung aus CEO und Aufsichtsrat. Das heißt, die sind teilweise ein bisschen weiter sozusagen oben, weil sie auch sehr viele repräsentative Aufgaben haben, sehr nach außen gerichtet sind. Und dann gibt es die Staatssekretäre, das sind die Leute im Grunde, die operativen Vorstände. Die machen ganz, ganz viel der Arbeit und die dürfen auch in ganz vielen Bereichen abschließend entscheiden. Das heißt, viele Dinge, die wir entschieden haben, die gehen gar nicht mehr zur Ministerin. Die sind dann abschließend entschieden. So, manche gehen natürlich noch zur Ministerin. So, und dann gab es zu meiner Zeit, Boris Pistorius einen dritten Staatssekretär, zu meiner Zeit gab es zwei. Es gab meinen lieben und wundervollen Kollegen Herrn Hofe und der hatte Personal, Infrastruktur sozusagen in seiner Verantwortung und das ganze Thema, alles was mit Gesetzen und Legal zu tun hatte, also im Grunde so ein bisschen die Cross-Funktion, wenn du willst. Und ich hatte halt ich hatte die Planung, das ist sowas wie Strategie und dann hatte ich die Rüstung, das ist dann sozusagen die Ausrüstung, das ist dann die Liefer. Insofern passt CEO, jetzt fragst du dich natürlich, wo ist der Vertrieb? Es ist ja beim Militär ein bisschen kompliziert, weil Vertrieb in dem Sinne, es gibt dann die militärische Funktion und die ist separat. Die wird geführt durch den Generalinspekteur. So, was vielleicht wichtig ist zu verstehen, und da unterscheidet sich das Verteidigungsministerium signifikant von eigentlich so gut wie allen, wenn nicht sogar allen Häusern, es werden da nur ganz wenig Gesetze gemacht. Denn was willst du da für Gesetze machen? Manchmal Gesetze, die den Arbeitsalltag von Soldaten betreffen. Es gibt es werden eigentlich, also ansonsten BMAS macht ein Rentengesetz, macht dies, immer mehr Gesetze, das machen wir nicht. Das ist im Grunde ein Betrieb. Der hat ja auch ein Budget von, damals waren es 50 Milliarden, heute sind es glaube ich 80. Die Armee ist 180.000 Leute los, der zivile Apparat ist, keine Ahnung, inzwischen wahrscheinlich 40.000 Menschen, ich weiß es nicht mehr genau. Und das heißt, du hast im Grunde ein Unternehmen, du hast eine große Operations, die du managen musst. Das ist ganz anders in anderen Häusern.
Und ich finde es super interessant, das zu verstehen, aber was du auch gesagt hast, 2014 war schon eine Zeitenwende. Du warst quasi mit Ursula von der Leyen, ihr habt quasi das Thema Cyber auch eingeführt. Mhm. Das gab es vorher nicht.
Ja.
Wie seid ihr darauf gekommen? Was war damals die Bedrohungslage vielleicht? Was hast du kommen sehen, um zu sagen, das brauchen wir jetzt?
Ja, ich glaube, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was der einzelne Moment war, aber es wurde halt immer klarer und nun habe ich eine Vergangenheit in Digitalisierung und damals war auch Gundbert Scherf, war ja auch im Verteidigungsministerium, er hat das auch schon sehr früh sehr stark gepusht, das Thema, und im Grunde war einfach klar, diese Dimension liegt offen und ich habe früher bei McKinsey auch schon IT-Sicherheit gemacht, damals nannten wir es noch nicht Cyber, ne? Alles kriegt ja neue Namen und zusätzlich, ich bin ja ITlerin, ich bin Digitalisiererin und es war immer klar, je mehr wir vernetzt sind, wenn alles miteinander verbunden ist, wird auch alles gehackt. Das war irgendwie logisch. Und dadurch, dass wir Digitalisierung getrieben haben, war klar, wir müssen IT-Sicherheit und Cyber. Und dann haben wir damals schon gesehen, das war Krim 1, da kamen die grünen Männchen, die Fake News, da nahm das alles seinen Lauf. Das heißt, es war klar, wir müssen zum einen die Sicherheit unserer Systeme sicherstellen, IT-Sicherheit, aber auch Desinformation. Wir müssen diesen ganzen virtuellen Raum, der damals ja da so durch die Decke ging, den müssen wir absichern. Und das war nicht leicht. Das letzte Mal hat die Bundeswehr 100 Jahre davor eine neue Dimension eröffnet. Das machst du halt nicht alle Tage.
Ja, und wo stehen wir heute? Also wenn wir jetzt 2014, jetzt gucken wir auf das Jahr 2025, Cyber, die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, was ist dein Lagebild? Auch wenn du quasi nicht mehr drin steckst, aber ich glaube trotzdem, mit den Informationen, mit deinem Blick, wo stehen wir in Sachen Verteidigung? Wir haben das größte Sondervermögen der Geschichte der Bundesrepublik geschaffen. Also das heißt, es sind ja auch viel mehr Mittel da. Die Bundeswehr hat einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert auch im Vergleich zu 2014. Plus die Bedrohungslage hat sich ja nochmal massiv verändert.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, sowohl die für Unternehmen ist Cybersicherheit eine Top-Prio. Das war vor 4, 5 Jahren, da habe ich mir in den Mund noch fusselig geredet. Da habe ich immer gesagt, kennst du den CISO in deinem Unternehmen als Vorstand? Und wenn du ihn nicht kennst, lernst du ihn morgen kennen. Heute ist das, glaube ich, viel, viel besser. Heute ist das einfach ein Top-Prio-Thema. Insofern Unternehmen, das ist ein Red Race, ne, das hört ja nicht auf. Aber ich glaube, Unternehmen, da ist das angekommen, nicht in jedem Mittelständler. Und wahrscheinlich hat sich auch durchgesetzt die Haltung, versuche nicht mehr zu vermeiden, dass du gehackt wirst, sondern beschäftige dich schon damit, du wirst gehackt, wie gehst du damit um? Ich habe so das Gefühl, da sind wir nicht schlecht unterwegs, auch in Deutschland nicht. So, militärisch oder von der Sicherheitslage her, ich kann dir das am aktuellen Rand tatsächlich nicht mehr sagen, weil das ist ja auch alles eingestufte Information, ist ja auch richtig so. Ich kann nur sagen, wir wissen ja, dass bislang die Bundeswehr nie groß gehackt worden ist. Auch damals, als das Auswärtige Amt gehackt worden ist, der Bundestag, nicht so die Bundeswehr. Und ich fand zu meiner Zeit immer, dass wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt waren. Und jetzt habe ich erstmal natürlich keinen Grund zur Annahme, dass das schlechter geworden ist. Ich glaube, die offene Frage ist, und das ist in meiner Zeit schon viel diskutiert worden, wo sind Zuständigkeitsgrenzen? Darf die Bundeswehr im Inneren operieren? Nein, natürlich nicht. Das ist ja sehr klar geregelt im Grundgesetz. Darf sie offensiv sich verteidigen? Also die Frage.
Aber darf sie ja nicht, oder?
Nein. Aber das sind die offenen Fragen.
Das fand ich eine spannende Frage. Ich habe es dir gesagt, ich war vor ein paar Wochen mit einem General in Berlin. Und da ging es auch um die Frage Cybersecurity. Wie fit sind wir? Ne? Wie fit sind unsere Streitkräfte, unsere IT-Köpfe? Und er hat dann die offene Frage in den Raum gestellt. Ja, was glauben Sie denn? Also wir werden ja tagtäglich, sehen wir die Cyberangriffe aus dem Ausland. Egal, ob es die Russen, die Chinesen oder irgendwelche anderen sind. Und dann war die Frage, agieren wir denn auch andersrum? Also haben wir A, die Mittel und Möglichkeiten, quasi russische Infrastruktur jetzt lahmzulegen? Und tun wir das? Und seine Antwort war nein.
Ja, das war zu meiner Zeit auch schon die Antwort. Ich war mal in einem Hearing zum Thema Cybersicherheit aus dem Parlament. Und rein intellektuell habe ich es auch nicht verstanden. Weil angenommen, wir werden angegriffen, dann wird immer sofort gesagt, wir haben aber ein Problem mit Attribution. Also das heißt, wir wissen nicht genau, wer der Angreifer ist. Da sind wir ja viel, viel weiter gekommen. Da hat sich in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel verändert. Also weil wir Timestamps sehen, weil wir und so weiter und so weiter. Und wir werden angegriffen. Und dann fand ich es immer viel einleuchtender, ich lege diesen Rechner, da habe ich ja noch nicht mal irgendwas gemacht, ich lege den Rechner lahm, als ich muss im Zweifelsfall eine Bombe draufschmeißen. Also intellektuell ist das, habe ich das nicht verstanden, weil Cyber so gesehen ja eine minimalinvasive Waffe ist. Aber ich bin nicht mehr drin, es gibt vielleicht auch andere Argumente.
Aber er meint auch, das sind vor allem juristische Fragen dann. Also,
ja, ja, absolut. Wir sind absolut mittendrin, nur das kann man ja, auch die kann man ja klären.
Aber warum tun wir das nicht? Das
kann ich dir nicht beantworten, das musst du ihn fragen.
Wer könnte das klären? Weil er kann das auch nicht klären.
Naja, also wir haben ja gesagt, es gibt Gesetze und das Ministerium hat wenig Gesetze, das Verteidigungsminister. Aber wir sind eine Parlamentsarmee. Das ist ja auch wichtig. Das heißt, das Parlament beschließt, was die Bundeswehr wie tun darf und wie nicht tun darf und welche Regeln es gibt. Also sind wir bei unserem Gesetzgeber und das ist das Parlament. Und das Parlament könnte diese Regeln verändern, so wie sie jetzt ja gerade verändern wollen oder werden. Es gibt jetzt, im Kabinett ist ja beschlossen, dass die Bundeswehr helfen kann im Inland mit Drohnensituationen. So könnte man das
könnte man das formulieren, wenn der Wille da wäre.
Klar.
Weil ich muss ja nicht warten, dass ich erst angegriffen werde. Nein, ich werde ja die ganze Zeit angegriffen.
Also muss mal dir ein paar Parlamentarier einladen und muss mal mit ihnen das diskutieren. Weil das ist unsere, die haben wir gewählt, die repräsentieren uns und die machen die Gesetze.
Bevor wir ich finde es super spannend, nochmal mit dir so ein bisschen auf die deutsche Wirtschaft zu schauen, wo wir gerade stehen. Und das hat ja auch so mit Blick auf die Welt zu tun. Ich finde es nochmal super interessant von dir zu erfahren. Du hast dann 4 Jahre im Ministerium gearbeitet und du hast unter einer Spitzenpolitiker wie Ursula von der Leyen gearbeitet. Wie ist das? Wie ist so eine Frau? Wie tickt die? Was hast du von der gelernt?
Also, ich habe unfassbar gerne mit ihr gearbeitet. Ursula von der Leyen, ich glaube, um sie zu verstehen, braucht man, so wie du im Grunde ja auch versucht hast, mich zu verstehen, über ein bisschen biografische Daten. Ursula von der Leyen ist Ärztin, so, und Ärzte haben ja auch so ein paar Eigenschaften. Die sind teilweise auch gar nicht so unterschiedlich wie Physiker. Also es gibt ja auch einen Grund, glaube ich, warum ich dann auch Schwerpunkt medizinische Physik sozusagen gemacht habe, aber das ist ein anderes Thema, ist, sie wollen auch Probleme lösen. Der Unterschied ist, sie wollen sozusagen den Menschen, und der ist ja ganz viel Blackbox. Sie wollen, aber dazu musst du Sachen verstehen und musst auch sehr datengetrieben vorgehen. Und das ist, glaube ich, auch ihre Herangehensweise. Sie will die Sachen wirklich genau verstehen. Dann sieht sie, oder ist was, das ist nicht richtig, es funktioniert nicht. So, dann will sie es reparieren. Und das ist ihr Ansatz, der kommt mir sehr entgegen, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Das heißt, erstmal tiefes Verständnis schaffen. Und ansonsten, sie hat ja viele Kinder und das ist halt die zweite Seite. Und das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn ich mit ihr spreche, weiß sie eigentlich immer genau, wie alt meine Kinder sind. Und ich muss sagen, ich kann das nicht sagen, umgekehrt. Ich weiß immer nicht so genau, wie alt ihre Kinder gerade sind. Das finde ich eine sehr beeindruckende Eigenschaft, weil sie es, glaube ich, wirklich ernst meint.
Deine sind 9, 12 und 15.
Ja, knapp, die sind gerade
auf dem Weg. Genau.
Ja, genau.
Und trotzdem, ich glaube, Ursula von der Leyen, dafür bin ich auch nicht nah genug dran, aber jetzt kann man auf die EU gucken, auf das Parlament. Es gibt ja auch viel Kritik an ihrer Person.
Gut, also ich glaube, es gibt niemanden, der so im öffentlichen Leben steht, der kritikfrei ist. Ich glaube, die, die vergangene Legislaturperiode, also ihre erste in Brüssel, ist sehr geprägt gewesen von viel Regulierung. Das hat auch sicher mit der Parlamentszusammensetzung zu tun, denn auch dort, Gesetze werden ja vom Parlament beschlossen, auch schwierige Mehrheitskonstellationen. Aber ja, ich glaube, dass das Verständnis, dass der Markt Dinge lösen kann, das ist, glaube ich, in der letzten Legislatur nicht so ausgeprägt gewesen. Stichwort Energie. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich gehe über den CO2-Preis und dann lasse ich den Markt das regeln. Oder ich verstehe den Markt nicht, ich glaube nicht an den Markt, ich halte nichts vom Markt. Dann sage ich, du musst aber dieses Gebäude da so und so machen und hier musst du genau das machen. Und dann hast du genau die Folgeprobleme, Bürokratiekosten. Die Frage ist, kannst du überhaupt schon Technologie absehen? Du landest in sozusagen Technologiefallen. Du hast falsche Annahmen, dass man zum Beispiel sagt, ja, Dämmung ist alles. Nee, Dämmung ist sehr, sehr teuer und bringt gar nicht so viel. Und deshalb sind das die zwei Wege. Und ich denke, in der letzten Legislaturperiode ist in Brüssel der Weg der Detailregulierung gegangen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird versucht, in die andere Richtung zu gehen. Und ich hoffe, dass das passiert.
Was sind andere Spitzenpolitiker, die dir in Erinnerung geblieben sind oder mit denen du dich auch noch regelmäßig austauscht?
Ja, also ich habe natürlich am engsten zusammengearbeitet mit Frau von der Leyen. Ich habe auch die Ehre und das Vergnügen gehabt, 4 Jahre den Digitalrat für Angela Merkel zu leiten. Und Merkel ist ja auch Physikerin und sie will auch alles im Detail verstehen. Da ist sicher ein Muster. Und übrigens hat sie eine unfassbar lustige, sie ist sehr lustiger Mensch, sie hat einen sehr guten Humor. Ja, wir haben immer viel gelacht und das war unglaublich interessant, auch sehr anspruchsvoll, diese Digitalratssitzung. Also wir sind da alle, ich denke, ich darf für meine Kolleginnen und Kollegen im Digitalrat, wir sind schon gut vorbereitet und mit Haltung und Anspannung in diese, sie ist sehr schnell und sie will Sachen auch im Detail verstehen und sie hat eine Eigenschaft, die könnte ich vielleicht auch noch erzählen und weitergeben, weil ich die besonders toll finde, auch bewundere. Für sie ist keine Frage eine blöde Frage. Das kennen wir ja oft, dass wir in einem Meeting sitzen und sagen, also jetzt sag nochmal genau, was bedeutet Supply Chain?
Sie fragt das.
Mhm. Sie fragt das ganz, ganz so und das finde ich beeindruckend, weil es hält einen ja ab und wir kennen das alle von uns. Wir wissen dieses eine Wort nicht und dann verstehst du auf einmal nicht mehr, wie es weitergeht. Du denkst aber, alle im Raum wissen es und dann frage ich es nicht. Und ich glaube, das finde ich eine tolle Eigenschaft.
Was hast du von solchen, also das sind ja beides und jetzt ihr drei, das sind ja absolute Powerfrauen in einer Männerdomäne. Gibt's da, also wir haben da auch gestern drüber gesprochen, gibt's so ein Thema, wo du sagst auch, warum sind nicht genug Frauen da in diesen Top-Führungsprofilen oder Positionen? Was braucht es dafür noch und was kann man irgendwie, oder was kannst du auch aus deiner Erfahrung jungen, aufstrebenden Frauen sagen, die das Ziel haben, aber die vielleicht aus irgendwelchem Grund einen Glaubenssatz haben, irgendwelche Barrieren vor sich haben? Was kann denen helfen?
Ja, es ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema und auf eine Art muss ich eingestehen, bin ich ein bisschen frustriert auf der Dimension. Ich habe mich, seitdem ich arbeiten kann für, das hieß alles früher auch anders, ist ja, also für die, heute sagen wir im Wesentlichen Diversität eingesetzt. Und zwar aus inhaltlichen Gründen, diverse Teams liefern bessere Resultate, Punkt. Aber auch aus simplen Gerechtigkeitsgründen. Also 50% der Welt sind Frauen und warum sind wir nicht 50% in egal Führungspositionen, egal was es ist. Ich glaube, wir sind nicht so weit gekommen, wie ich dachte, wir würden kommen. Und im Gegenteil, wir sehen ja jetzt auch getrieben durch die USA ein großes Zurückrudern bei den Themen. Insofern muss ich sagen, und wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, und Angela Merkel hat sich ja erst ganz spät überhaupt für Frauenthemen engagiert, anders bei Frau von der Leyen. Wir, und ich möchte mich gar nicht gleichsetzen, ich war bei weitem nicht in einer solchen wichtigen und shapenden Rolle, aber irgendwo sind wir auch falsch abgebogen. Das muss man leider sagen. Also wenn wir nach so vielen Jahren so wenig Fortschritt sehen. So, aber jetzt genug Frustration. Was kann ich Frauen mitgeben? Ich glaube, das eine ist, versucht es und sagt mehr Ja. Das ist auch in Studien hinlänglich analysiert worden. Frauen, wenn sie gefragt werden, willst du die und den Posten übernehmen? Dann geht erstmal, oh, ich weiß gar nicht, kann ich das? Und wie kriege ich das hin? Und so weiter. Und denken da sehr viel drüber nach, reden auch ganz viel darüber und versuchen sich auseinanderzusetzen, während im Mittel, alles im Mittel, die Männer also, klar, mach ich.
Kann ich.
Kann ich, logisch.
Lerne ich,
genau. Oder kann ich. So, und ich glaube, hier ist es wichtig, Ja zu sagen. Übrigens, dieses ganze Thema Quote, um es auch direkt abzuräumen, War ich eine Quotenfrau, als ich die erste, sowieso dann für McKinsey jemals in Deutschland die erste Büroleiterin wurde? Ja, wahrscheinlich war ich eine Quotenfrau. So what? Also wie du da hinkommst, und es gab so und so viele Jungs, die über Kaminkarrieren da hingekommen sind.
Ich wollte gerade sagen.
Du musst dich da drin beweisen. Das ist der Unterschied. So, insofern glaube ich, das eine. Das andere ist, das habe ich von meiner wundervollen Frau gelernt, in Phasen denken. Also du hast ja, wenn du willst, drei Dimensionen. Du hast Beziehung, du hast Karriere und du hast irgendwann Kinder oder Familie. Und alles drei gleichzeitig ist einfach sauschwer. So, und deshalb ist es vielleicht mal eine Phase, wo das im Vordergrund steht, dann wieder eine Phase, wo das, und fälle diese, und das ist vielleicht mein dritter Tipp, fälle diese Entscheidungen bewusst, transparent, dann tut es dir nicht so weh. Denn das tut ja weh. Aber wenn du es bewusst fällst, dann kommst du aus dieser Ohnmacht raus, diesem Getriebensein raus. Ja, ich sehe jetzt die Kinder nicht heute Abend. So, es ist so, weil ich gehe mit dem Team irgendwo hin oder ich habe irgendeine Veranstaltung. Dann ist das so, aber ich bin jede, die das entscheidet und die Prioritäten setzt, auch wenn es weh tut. So, jetzt bin ich nicht beim Team, nicht bei der Veranstaltung, ich bin bei den Kindern. So, und jetzt bin ich bei beiden nicht, sondern ich nehme einen Abend für die Beziehung.
Also dann auch in dem Moment sein und dann zu sagen, wenn ich die Entscheidung treffe, ich habe heute von meinem Dreieck Beziehung, Familie oder Job, Karriere, da in dem Moment sein und quasi nicht immer diese eigene in sich zerrissen sein. Oh, genau. Eigentlich müsste ich dem gerecht werden und gerade dem und dem und dem und dann bist du nirgendwo wirklich
präsent. Es funktioniert nämlich nicht. Und dann musst du es mit ganz viel Humor nehmen. Das ist wahrscheinlich mein vierter Tipp.
Und wenn wir über das Thema Druck sprechen, du bist dann 2018 aus dem Ministerium raus. Dann gibt es die sagenumwobene Berateraffäre.
Ja, da guckt man auch im Nachhinein drauf und denkt,
was war da los?
Du, das hat die Geschichte, glaube ich, hinreichend aufgearbeitet. Ich würde sagen, das ist so weit weg.
Hat dich das betroffen, als du das gelesen hast?
Natürlich hat mich das betroffen. Klar. Also ich meine, natürlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe Presse nicht gelesen.
Bewusst dann nicht?
Ja. Ich habe das lesen lassen. Ich glaube, es auch, war auch, ist, glaube ich, fürs Seelenheil gut. Aber inzwischen ist es schon auch sehr weit weg. Muss ich sagen, das Lustige ist, mich hat irgendjemand mal gefragt in der Situation, Frau Suda, können Sie eigentlich Krise? Und da muss ich so ein bisschen lachen, ne? Mal abgesehen davon, dass in den 4 Jahren im Ministerium viel Krise war. Ich wurde 12 Stunden im Untersuchungsausschuss befragt. Ich kann Krise.
Mhm. So. Da sitzt man dann und wird 12 Stunden auf alles, auf alle Verträge, auf alle Gespräche, auf alles.
Ja, natürlich so ein, es ist ein, also das ist jetzt Feinschmecker-Detail, aber ein Untersuchungsausschuss hat im Grunde eine Asymmetrie, denn für die heißen Zeugen, es gibt überhaupt keine Beschuldigte, ne? Also auch ich war eine Zeugin. Die Zeugen werden vereidigt. Das heißt, für uns gelten sehr starke Regeln. Wir dürfen auch nicht mit unserem Verteidiger wirklich reden. Das heißt, wir haben ein sehr starkes Korsett. Die andere Seite, die darf alles. Die darf auch zum Beispiel Behauptungen aufstellen, die nicht wahr sind. Also das heißt, gibt es keinen Richter. Also, und das heißt, die Regeln sind einfach sehr asymmetrisch. So, und es ist im Grunde ein politisches Instrument. Das muss man so sagen. Dazu dient es. Fair. Es ist ein.
Hast du dir dadurch durch die Zeit nochmal ein dickeres Fell aufgebaut?
Ja, das werde ich öfters gefragt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es. Ich habe eine Eigenschaft, die ist manchmal hinderlich, manchmal sehr positiv. Ich tendiere dazu, Sachen sehr schnell zu vergessen, wenn sie nicht mehr relevant sind. So, das ist so, mein Stack funktioniert so. Also, und damit da kein Overflow passiert, das heißt, ich bin auch niemand, der grübelt. Das kann auch sein, weil ich ein ENTJ bin. Ich kann es dir nicht erzählen.
Ja, weniger RAM-Speicher, Energiespar.
Ja, es ist genauso. Also insofern ist das für mich jetzt wirklich weit weg. Und es ist auch emotional inzwischen weit weg. Es hat gedauert. Also das war schon, ich möchte das gar nicht. Ich habe immer gesagt, also ich wünsche meinen ärgsten Feinden keinen Untersuchungsausschuss an den Leib. Das ist wirklich belastend. Es ist wirklich belastend fürs gesamte Umfeld. Und ich habe da auch viel professionellen Support gehabt, der mich unterstützt hat. Aber, also ich habe 4 Jahre da, ich habe, keine Ahnung, zehntausende Dokumente durchgearbeitet, gelesen und dann zieht irgendjemand so ein Dokument raus und legt dir das vor. Ich konnte ja nie meine eigene Schrift nicht mehr lesen, und geschweige denn, dass ich mich dran erinnern konnte. Und dann sollst du was dazu sagen, stehst aber unter Eid. Ne, du stehst also unter Eid, also was machst du? Kann mich nicht erinnern. Ja. Das ist zumindest keine Falschaufseite. Ja, das wird ja allen immer vorgeworfen, aber die Leute verstehen nicht, wie das System funktioniert. Ja. So, deshalb ist es gar nicht einfach.
Und ich finde aber, also dieses Thema Druck finde ich nochmal interessant. Wir haben am Anfang über die Frameworks von McKinsey gesprochen. Wie bereitest du dich auf solche, oder generell auch, ne, nicht nur den Untersuchungsausschuss, aber hast du eine Taktik, eine Strategie für dich, wie du dich auf Verhandlungen vorbereitest?
Ja, ich bin schon auch detailverliebt. Also das heißt, ich versuche inhaltlich immer einen Schritt voraus zu sein. Also das heißt, egal welche Situation es ist, ich versuche immer einmal mehr zu wissen, weil ich glaube immer noch, dass Fakten helfen und dann über Argumente und wenn du dann nochmal ein Argument hast und ich bin jemand, wenn die Situationen schwierig werden, dann durchdenke ich sie vorher. Mhm. Also dann gehe ich möglichst weit schon dahin, damit ich weiß, was passieren kann, damit ich vorbereitet bin. So.
Also denkst du quasi in diesen, also denkst du auch so in Szenarien, Worst-Case-Szenario?
Auf jeden Fall. Also Verhandlungen, Walk-Away-Line, ist ja das absolute Essentielle. Also wann ist der Punkt, wo ich definitiv abbreche und den Tisch verlasse? Und das muss ich vorher wissen und dann darf ich davon auch nicht abweichen.
Wann war deine letzte Walk-Away-Verhandlung?
Ich glaube, es ist schon ein bisschen her. Ich bin ja nicht mehr in der operativen Verantwortung.
Ja, super spannend. Also ich glaube auch da unter solchen Drucksituationen noch den klaren Kopf zu behalten, ne? Und zu sagen, ich brauche den Schlaf, ich brauche die Vorbereitung, ich muss viele Argumente sammeln, ich muss dann quasi auch zu sagen, jetzt erinnere ich mich nicht mehr. Dann hast du quasi die politische Bühne verlassen und hast gesagt, okay, das ist, lassen wir mal die Ausschüsse Ausschüsse sein und das Bundesministerium kommt jetzt auch ganz gut ohne mich zurecht. Es war eine, ich glaube auch eine Ursula von der Leyen ist dann, wann ist sie nach Brüssel gegangen?
Ein halbes Jahr später, nachdem ich gegangen bin.
So.
Nee, ich glaube ein Jahr später. Oh, siehst du das so?
Irgendwie sowas. Irgendwie aber sowas. Jetzt fehlt ja leider die Zeit, weil ich würde auch super gerne nochmal über diesen Digitalrat sprechen und wo irgendwie Deutschland steht. Aber deshalb würde ich sagen, lass uns an den Punkt springen, wo steht Deutschland? Also ich glaube, das zur Einordnung, du bist in dem Digital, bist du da immer noch?
Nein, der Digitalrat, den gibt es nicht mehr. Der wurde dann Übergang der Regierung dann zu Scholz, von Merkel zu Scholz, wurde der abgeschafft.
In einem Satz, was war die Idee hinter dem Digitalrat und warum hat Angela Merkel den ins Leben gerufen?
Der stand im Koalitionsvertrag. Wie er da reingekommen ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber die Idee war, dass sie ein Gremium bekommt, sie und das Kabinett, das sie zu Digitalthemen berät. Und wir haben damals dann diverse Themen definiert. Also das ging, Daten war ganz wichtig, Daten und dann auch KI war ganz wichtig, haben wir auch über Bildung gesprochen. Was sind eigentlich Kompetenzen, die wir erwerben müssen in diesem KI-Zeitalter? Wir haben aber auch natürlich über den digitalen Staat gesprochen und wir haben das so gemacht, dass wir uns im Gremium vorbereitet haben und dann dem Kabinett und der Kanzlerin einen Vortrag, der hatte erklärende Elemente, der hatte dann Elemente von, was müsste jetzt passieren? Und dann wurden Maßnahmen definiert, und die wurden dann auch durchs Kanzleramt versucht, mit den Häusern umzusetzen.
Und gibt es Maßnahmen rückblickend, wo du sagst, die kommen aus eurer Feder, dieses Digitalrats, die maßgeblich zur Digitalisierung beigetragen haben?
Also Erfolg hat ja immer viele Eltern und das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, was wir schon stark angestoßen haben, ist das ganze Thema die Bedeutung von Daten. Damals ist eine Datenstrategie definiert worden. Damals sind die CDOs, also die Chief Data Officers, in den einzelnen Häusern eingerichtet worden. Damals wurde ganz viel gepusht mit Daten. Können wir jetzt zufrieden sein, wo wir stehen?
Ich wollte gerade sagen, also wir sind doch noch längst nicht da, wo wir irgendwie sind. Schlusslicht in den ganzen Rankings. Wie kann das sein, Katrin? Du saßt an den Hebeln.
Tja.
Warum brauchen wir so lange?
Wo bin ich falsch abgebogen? Also deshalb habe ich ja vorhin gesagt, also ich habe mich ja sehr viel auch über Arbeitsweise von Ursula von der Leyen und Angela Merkel unterhalten und habe ein bisschen was über meine erzählt. Aber wenn man auf die Bilanzen guckt, ne, dann muss man schon sagen, da sind viele Themen nicht sauber abgearbeitet. Das ist so. Digitalisierung, wir haben es versucht. Kann man sagen, haben wir als Digitalrat mitversagt? Ja, wahrscheinlich. Und ich kann jetzt viel darüber reden. Es ist auch schon so viel analysiert worden. Und das macht mich auch so ein bisschen traurig, weil es ist klar, warum wir nicht vorwärts kommen. Und die Themen müssen einfach angegangen werden. Jetzt haben wir Wildberger. Der kommt von außen. Der ist auch ein Querwechsler. Und ich glaube ja sehr an Querwechsler. Ich glaube, dass die helfen. Wir haben auch eine Initiative gegründet, also für Menschen, die bewusst in Führungsverantwortung in den öffentlichen Sektor gehen, um ihren Beitrag zu leisten und zu helfen und Kompetenz mitzubringen. Und ich würde sagen, jetzt ist er so langsam, es kommen ja erste Ergebnisse, geben wir ihm eine Chance, hoffentlich schafft er es. Und ich hoffe sehr, dass er schafft, weil es wieder, um mal eine Studie zu zitieren, die ist schon älter, die hat McKinsey mal gemacht, ich glaube von 14 oder so ist die. Die hat eben aufgezeigt, wenn Digitalisierung eines Staates besser funktioniert, haben die Bürger auch wieder mehr Vertrauen in den Staat. Also wir brauchen das links, rechts, oben und unten.
Ja, und dann gucken wir uns aber die aktuelle Bundesregierung an. Da hat Beliebtheitswerte, die sind eigentlich im Keller. Also wir reden über Vertrauen, wir reden über Digitalisierungsstrategie. Wir haben irgendwie dieses Monster Brüssel vor uns, was irgendwie parlamentarisch mit schwierigen Mehrheitsverhältnissen unterwegs ist. Also sind wir nicht irgendwie in so einer Todesspirale? Wie kommen wir da raus?
Also ich hoffe nicht, dass wir da drin sind. Ich diskutiere das sehr, sehr viel, wie du ja auch, rauf und runter. Und es gibt ja die eine Fraktion, die sagt, es geht uns noch nicht schlecht genug. Ich mag das immer nicht, weil das ist Verelendungstheorie. Und Verelendungstheorie bedeutet, dass es vielen Menschen sehr schlecht gehen wird und die es spüren merken. Und ich weigere mich intellektuell und emotional anzuerkennen, warum alle immer wieder die Herdplatte anfassen müssen. Warum kann ich das nicht verweigern? Also irgendwie, ich möchte da nicht hingehen in diese Verelendungstheorie. Vielleicht ist es so, vielleicht muss es so passieren. Und ansonsten, glaube ich, können wir nur hoffen, dass es Individuen gibt. Und das bringt uns ja auch wieder zur Politik. Und deshalb habe ich hohen Respekt vor Herrn Wildberger, die sagen, ich gehe da hin und das ist ja verglichen, übrigens, ich war nie Politikerin, ne? Also ich bin ja auch ohne Parteibuch, ich war Beamtin, ich habe sozusagen eine Managementaufgabe gehabt, aber wir brauchen mehr Menschen, unbedingt mehr Menschen, die von außen kommen, die sagen, ich will keine Karriere im System machen, ich mache das eine begrenzte Zeit, dann gehe ich wieder zurück, dann mache ich mutige Schritte, dann gebe ich was auf und dann tue ich's.
Würde ich sofort unterschreiben und das ist ja auch der große Vorwurf gegenüber Friedrich Merz, der eigentlich als jemand von außen reinkommt, der jetzt eigentlich nicht ego-getrieben jetzt die politische Karriere die nächsten 20 Jahre nochmal vorantreiben muss, der eigentlich harte Reformen durchsetzen könnte und der es trotzdem nicht macht.
Ich habe nicht mit ihm drüber gesprochen, ich kann da nicht mehr
zu sagen. Wir beide sind Beobachter von außen. Aber
ja genau, die Beobachtung teile ich und ich verstehe sie auch nicht.
Okay, jetzt haben wir irgendwie so Politik, Bürokratie, wir beide werden es nicht lösen und ich glaube, es ist einfach nur eine Beobachtung. So,
ja.
Es gibt verschiedene Theorien, wir müssen schauen. Du hast damals deine Promotion schon über neuronale Netze geschrieben. Ich habe es auch, meine Bachelorarbeit über neuronale Netze habe ich auch gemacht.
Wo hast du den Bachelor gemacht?
Ich habe an der Uni Hamburg.
Ah ja.
Statistik und BWL. Statistik war ein Kampf. Ich hab, irgendwie habe ich es geschafft. Also du bist vom anderen Spektrum als ich. Jetzt hast du verschiedene Aufsichtsratmandate auch in den USA. Cloudflare, dezentrale Server, die das Internet nachbauen. Viel Deep Tech. Was siehst du für alle Hörerinnen und Hörer? Was sind nochmal Zukunftstechnologien, Trends, die du aktuell beobachtest, die vielleicht, wir reden jetzt nicht über OpenAI, ChatGPT, was ist vielleicht schon under the surface, wo du sagst, da entsteht nochmal richtig viel Potenzial?
Ja, ich glaube, was schon interessant ist, ist das Edge, das ja zunehmen wird. Und du hast Cloudflare erwähnt, weil Cloudflare ist ein dezentrales Netzwerk und wir sehen umgekehrt weiter dezentrale Netzwerke, wenn wir an Autos denken, die ja inzwischen, die werden Energiespeicher werden, die werden Compute werden. Das heißt, Edge wird in meinen Augen immer wichtiger und das wird auch neue Technologien wiederum ermöglichen, das wird neue Anwendungen ermöglichen, das wird neue Steuerung ermöglichen. Ich glaube, die Kraft des Edges, das ist eine der nächsten Kurven. Es gibt jetzt die Sprint, also die Innovationsagentur, die ganz toll ist, also Raphael macht einen fantastischen Job meines Erachtens nach. Die haben jetzt ein Projekt gefördert, das dezentral neuronale Netze, also sprich KI, trainiert wird. Und wenn wir oft reden, dass wir abgehängt sind digital, dann weil wir auf der Hyperscale-Seite schlecht sind. Aber was, wenn Edge die nächste Generation von Compute ist? Dann sind wir vielleicht überlegen, weil Edge haben wir in Europa, sehr, sehr viel sogar. Also insofern, das finde ich etwas, was total interessant ist. Dann finde ich total interessant, geht jetzt ein bisschen weg, aber ist Fusion. Energiefusion, da bin ich auch engagiert. Ich glaube, wenn das kommen würde, das wäre ein solcher Durchbruch, der würde uns energetisch helfen, der würde uns aber auch als Standorte helfen. Total relevant und interessant. Ich glaube, dass in der Materialforschung ganz viel passiert. Traceless ist ein Beispiel. Also es gibt, glaube ich, gerade ganz viel, was passiert, was wir so auch nicht sehen. Und damit könntest du leapfroggen. Und daran glaube ich. Ich habe immer gesagt, auch damals im Digitalrat, lass uns nicht die Hyperscaler nachbauen. Es macht keinen Sinn. Lasst uns auf die nächste Generation Technologien hoffen. Lasst uns dort Durchbrüche machen. Lasst uns dort Weltmarktführer schaffen. Und dann können die anderen wieder bei uns einkaufen. Und dann sind wir wieder da.
Das heißt also, wenn wir uns auf drei einigen würden und alle, die zuhören, würdest du sagen, schaut euch unbedingt nach wie vor die Energiebranche an. Also Thema Fusion hast du jetzt als ein Beispiel genannt. Dazwischen sind ja ganz viele Bereiche. Du hast das Thema Edge genannt. Also auch quasi dezentrale Systeme zu verstehen, sich anzuschauen. Und das Dritte, was du gesagt hast, war Materialwissenschaften. Also geht, das kann ja Chemie, Pharma, geht ja in alle Bereiche.
Medizin ist am anderen Spektrum ja auch mit dabei. Ne? Ich meine, guck dir an, was gelungen ist aus einem Unternehmen aus Mainz in Covid. Also toll.
Auf der einen Seite haben wir irgendwie viel Pessimismus, wo wir gerade irgendwie stehen. Auf der anderen Seite ist aber auch viel Optimismus in der Zukunft. Was gibt dir richtig Hoffnung? Worauf freust du dich in den nächsten Jahren? Was noch an Durchbrüchen, technologischen, physischen Durchbrüchen uns bevorsteht.
Du hast es gesagt, ich habe am Ende ja über künstliche Intelligenz promoviert und ich habe immer gesagt, ich habe 25, 30 Jahre auf diese Zeit gewartet. Ich glaube an die Kraft von Daten und künstlicher Intelligenz. Und ich habe es gestern gesagt, und wir können erstmalig in der Geschichte der Menschheit die Gauss-Kurve schlagen. Wir können sie schlagen. Das heißt, was ich damit meine, ist, bislang konnten wir immer nur alles auf die Mitte optimieren. Also egal, ob das die Pumpensteuerung im Haus war, immer mittlere Temperatur, dabei schwankt die ja total und die Pumpen schwanken total. Egal, ob das Bildung ist, Klassenzimmer mit 25 bis 30 Kindern, egal, ob das, oder Erwachsenenbildung, ob das Medizin ist, der durchschnittliche Mann war für alle da. So, und das können wir jetzt erstmalig zu finanziell erschwinglichen Mitteln brechen. Das wird bahnbrechend sein. Wir werden damit Demokratisierung von Wissen, von Medizin, von allem, wir können auf einmal in Afrika, in ländlichen Gebieten, in Deutschland, wir können auf einmal medizinische individualisierte Beratung anbieten, quasi for free, zu niedrigen Grenzkosten, if at all. Wir werden Materialien herstellen können, wo wir nicht so viel Waste haben, weil wir passgenau mit KI alles ein und das wird zu Kosten gehen. Und deshalb glaube ich, wenn wir in Europa und in Deutschland die Kraft, die von Software und der physikalischen Welt mergen, also Software goes Hardware oder Hardware goes Software, wenn wir das hinkriegen, wir können die physikalische Welt, die können wir hier noch immer am besten, die Chinesen rennen uns hinterher, die Amerikaner sind weit weg, wir können das. Und wenn wir das hinkriegen, dann werden hier Lösungen entstehen, die sind fantastisch und das müssen wir zusammenbringen.
Ich liebe die Energie, ich glaube, das macht Spaß. Wenn wir nochmal abschließen, wenn ich dich nochmal fragen würde, was glaubst du sind drei wichtige Skills für unsere Generation, die wir unbedingt beherrschen, verbessern oder ausbauen sollten?
Puh, also ihr habt es ja wirklich schwerer als wir. Also insofern will ich mir eigentlich gar nicht anmaßen, das zu sagen, weil also die Randbedingungen sind deutlich komplexer als zu meiner Zeit. Ich glaube aber nach wie vor, glaube ich an Problemlösungskompetenz und Bewertungskompetenz. Ich glaube, Neugier zu haben und tatsächlich Sachen verstehen zu wollen und dann lösen zu wollen, das glaube ich, ist ein crossfunktionaler Skill. Ich glaube, dass es hilfreich ist, to know something about something und idealerweise dort, wo du Passion hast. Und dabei wird es egaler werden, ob das was mit der Physik ist, also die Heizungsanlage verstehen, oder ob es das neuronale Netz ist. Das wird egaler werden. Und insofern ist auch Good News für alle die vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß haben, mit dem Tüfteln oder mit den Händen was zu tun. So. Und da wiederhole ich mich, es tut mir auch leid, ich glaube, die menschliche Seite, ich meine, was unterscheidet uns noch von den Maschinen? Das ist, dass wir empathiefähig sind, dass wir Menschen lesen, dass wir reagieren. Die werden da besser. Und das ist, die haben ja schon lange Turing-Tests und alles hinter uns gelassen. Aber ich glaube, Vertrauen ist wichtig und es macht auch viel mehr Spaß. Muss ich sagen, es macht ja viel mehr Spaß, wenn du mit Menschen agierst. Und insofern würde ich sagen, wahrscheinlich, und das hat wahrscheinlich zu meiner Zeit auch schon gegolten, ich glaube, nur der Druck ist größer.
Was dürfen wir die nächsten Jahre bei dir beobachten? Du bist jetzt Aufsichtsratsvorsitzende von DHL, 81 Milliarden Umsatz, 600.000 Mitarbeiter. Ich habe dich eben gefragt, wie sieht so eine Arbeit aus? Ich glaube, dafür können wir auch nochmal, da fehlt uns die Zeit. Aber was wird der Weg, was werden die nächsten Jahre mit Katrin Suder vorhaben?
Ich glaube, ich bin es ja gerade im Mai erst geworden. Das ist eine faszinierende Aufgabe und die fordert mich und die fördert mich in dem Sinne. Darauf habe ich mich gefreut und es sind viele neue Dinge auch mit dabei. Einiges, was ich schon, den Muskel, den ich schon ausgebildet habe, aber so soll es, glaube ich, sein. Und auch die anderen Mandate, ich habe ein sehr, sehr schönes Arbeitsportfolio und im Moment habe ich keine Lust, was zu verändern. Ich möchte das gut machen und ich möchte dabei meinen Beitrag leisten. Und ab und an beschäftige ich mich dann auch hier und da noch mit natürlich auch sozialem Engagement, die Welt a better place zu machen. Und in meinem Dreieck drei Kinder, eine wundervolle Frau. Also insofern, ich glaube, im Moment fahre ich genau mit dem Portfolio.
Kriegt man das alles unter einen Hut? Ist das eine 60-Stunden-Woche oder ist das?
Ja, die Wochen sind sehr unterschiedlich. Aufsichtsratsarbeit ist mal mehr und mal weniger und dann sind sicher auch mal sehr anspruchsvolle Wochen dabei. Dann sind welche dabei, wo ich dann wieder mehr Zeit für Privates habe. Aber in Summe, ich habe das Privileg, dass ich so lebe, dass ich eigentlich sehr glücklich bin.
Dann kommen wir zu den letzten zwei Fragen, Katrin. Das eine ist, ich will ja von dir lernen und alle anderen da draußen auch. Was für Podcasts oder Bücher liest du momentan? Wo nerdest du dich gerade rein? Oder was ist dein Lieblingsbuch in der Vergangenheit gewesen?
Also, ach, da mache ich immer Werbung für, und zwar das Marge Piercy RCS. Das ist ein absolutes Nischenprodukt, aber es ist ein faszinierendes Buch. Da geht es nämlich auch, da geht es auch darum, was macht den Menschen zum Menschen. Das ist schon sein älteres Buch. Da wird die Golem-Geschichte, die jüdische Golem-Geschichte, der Golem ist ja auch dann eine Figur, die aus Lehm erschaffen wird. Dann gibt es dort im Grunde jemand wie Data, ne? Also sozusagen ein Androiden-Menschen. Und das spielt in der Zukunft, natürlich ist Science-Fiction, ich liebe Science-Fiction. Und die Frage, was macht den Menschen zum Menschen? Was unterscheidet uns wirklich? Oder was ist wirklich dahin und da mal hinzugehen? Das macht mir große Freude. Das ist ein bisschen ein Nischenbuch, ne? Ich glaube, ich bin generell so ein bisschen nischig bei Literatur unterwegs. Also insofern, das mag ich sehr gerne. Und auf jeden Fall zurückgehen zu Asimov. Wir müssen uns wieder erinnern, die Computer, die Robotics-Gesetze.
Ja, super spannend. Kennst du die Strategie AI 2027?
Hast
du
die? Natürlich.
Ja. Haben wir vor zwei Podcasts drüber gesprochen. Ja. Gibt es einen Podcast, den du gerade gerne hörst?
Ich höre sehr Unterschiedliches.
Themenspezifisch, personenspezifisch.
Ich bin sehr themenspezifisch, ja. Würde dich jetzt nicht überraschen. Nein. Also ich höre sehr viel KI natürlich. Also da ganz wüst, auch von automatisiert generierten, die mich einfach sozusagen ständig zweimal am Tag auf dem Neuen halten, was passiert auf den Modellen. Ganz viel KI. Ich höre aber auch einen Theaterpodcast. So, und insofern unterschiedlich. Es hängt auch vom Tag dran.
Dann gehen wir mal zusammen mit, also ich würde mich freuen, wenn wir mal ins Theater in Hamburg gehen und quasi nochmal deine Theaterskills von damals aufblühen lassen und schauen, was hier kulturell auch noch in der Stadt passiert. Katrin, die letzte Frage, die wir immer im Podcast stellen. Welche drei Gäste aus deinem Netzwerk empfiehlst du uns, mit denen wir hier unbedingt mal sprechen sollten? Weil sie inspirierend sind, weil sie eine großartige Geschichte haben oder weil sie vielleicht gute Impulse für die Zukunft haben?
Oh je, wo soll ich anfangen? Wo höre ich auf? Also natürlich, natürlich unbedingt meine Frau Katja. Also die inspirierendste Person ist auch die klügste und ist the better part of myself sozusagen. Also unbedingt. Weil sie hier in Hamburg ist und sich mit Material beschäftigt, Anne Lamp, die CEO von Traceless, total faszinierend, weil die was versuchen. Die versuchen ja jetzt neue Industrieanlagen zu machen. Also die denken so richtig groß, ist ein, aber gleichzeitig ein Startup, was aber schon sehr, sehr groß ist, die allerdings diese Tage ihr Kind bekommen hat und bekommt. Insofern muss man ein bisschen abwarten. Aber das finde ich total faszinierend, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal einfach jemanden nehmen aus der sozusagen großen Konzernwelt, weil dann habe ich so einen guten Mix, glaube ich, entstanden, ist Claudia Nehmert, die ehemalige CTO bis ganz vor kurzem von der Deutschen Telekom.
Oh, spannend.
Mit der ich bei McKinsey, die noch eine Direktorin vor mir war, eine gute Freundin von mir, eine Technologin, die sich mit KI auskennt und die nochmal einen ganz anderen Blick, glaube ich, hat, wie es ist als Frau im Konzern. Also die werden mal drei Frauen.
Das sind super Vorschläge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Katrin. Ich glaube, ich habe viel gelernt. Wir könnten noch Stunden weiterreden von deinen Frameworks bei McKinsey, von wie du eigentlich in die Promotion und danach in den Job gestartet bist, über wie sieht die Welt eigentlich heute aus. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für deine Fragen.
Ciao, ciao.
Ciao.